Hallo und willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Nachdem wir vor kurzem die F1 Academy besprochen haben, widmen wir uns jetzt der knapp unter der Königsklasse zweitgrößten Formelsäger, der F2, und die ist gerade schon mitten in der Saison, gespickt mit zahlreichen Stars der Zukunft, muss man ganz klar so sagen, und auch nagelneuen Autos, die schneller sind denn je, ist die F2-Saison dieses Jahr auch besonders spannend, und es gab nicht viele Jahre, wo sich in dem Feld so viele Talente und hochgehandelte Fahrer getummelt haben, und das Beste ist daran, die kommen noch aus allen möglichen Ecken der Welt. Also es gab ja öfters mal so, ne, nur englische Fahrer, nur deutsche Fahrer oder was auch immer. Es gibt ja immer so Wellen manchmal. Wir schauen heute mal ganz genau drauf, und wir sagen euch auch, welchen Piloten wir mittelfristig einen Aufstieg in die Formel 1 zutrauen am ehesten, denn dafür ist die F2 ja mehr oder weniger da. Also, was sind auch unsere Favoriten für den F2-Titel 2024? Auch das wird geklärt. Oh, ja. Ich bin der Sebastian.
Ich bin Dave.
Let's go. Ja, yo. Dave, F2, fast so cool wie F1. Fast.
Wenn nicht sogar cooler. Also manch einer würde argumentieren, es ist cooler.
Genau, du kannst es direkt loslegen. Denn
Medias Res, genau.
Genau, ein Punkt ist ein Einheitschassis.
Genau das. Für viele ist die F2 tatsächlich die coolere Rennserie, weil einfach nicht so viel vom Auto abhängt, sondern es mehr einfach aufs Fahrtalent ankommt. Es gibt auch weniger elektronische Fahrhilfen, aber vor allen Dingen ist wichtig, die Formel 2 ist eine Einheitsserie. Es gibt ein Einheitschassis von Dallara, und in diesem Jahr, 2024, gibt es ein brandneues. Das findet nicht allzu oft statt. Grundsätzlich gibt es ein Chassis, mit dem fährt man dann 4, 5, 6 Jahre darum. Das wird ab und zu vielleicht ein bisschen modifiziert, aber das ist ein Grund dafür, warum die Saison 2024 so unheimlich spannend ist. Es gibt dieses Jahr ein brandneues Chassis. Das sieht der Formel 1 schon sehr ähnlich. Es gibt auch diesen Heckflügel, der hinten so abgerundet ist. Einige aerodynamische Kniffe erinnern schon sehr an die Formel 1. Es gibt natürlich auch ein DRS. Und hier und da durchaus Bereiche, die so ähnlich aussehen und genauso funktionieren wie in der Formel 1 natürlich. Physik ist nun mal für alle identisch, da kannst du nicht mit um, ne? Grundsätzlich ist natürlich so ein Umstieg auf ein neues Chassis eine riesige Herausforderung für alle Teams, die da beteiligt sind. Es gibt dadurch, dass kein Team auch entwickeln darf, kann man im Prinzip nur den Unterschied machen, indem man am Setup arbeitet, indem man das Chassis besser versteht, die Aufhängung, vielleicht die Reifen besser auf Temperatur bringt und so weiter. Das sind auch die Kernbereiche, wo sich dann die Mannschaften zueinander unterscheiden. Es gibt auch da einige Teams, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, ein bisschen besser operieren als andere. Die Unterschiede sind aber grundsätzlich, kann man sagen, geringer als in der Formel 1. Trotzdem, es gibt diese Unterschiede, und die werden auf jeden Fall zum Tragen kommen mit dem neuen Chassis. Das wurde übrigens so entwickelt, dass es vor allem besseres Racing erlauben soll. Das ist gar nicht mal nur schneller, Sebastian, wie du gerade gesagt hast. Obwohl die Kollegen auch, Spoiler, bis zu 335 Kilometer schnell werden in Monza, also da fehlt nicht viel auf die Formel 1, das ist wirklich ähnliches Niveau. Soll vor allem besseres Racing ermöglichen, indem man wieder die unsägliche Dirty Air, also die Luftverwirbelung hinter dem Auto, so weit wie möglich minimiert. Das ist ja die Krux an allen Formel-Autos. Hinterherfahren in sauberer Luft, wenn das stattfindet, dann ist das Racing in der Regel auch gut. Das soll möglich sein, und soweit es die Saison gezeigt hat, denke ich, kann man schon sagen, das ist ein Erfolg. Aber erzähl mal, was für Maschinen haben die Kollegen da unterm Hintern?
Ja, also du hast das meiste schon gesagt. Also Topspeed bis zu 335, da gab es auch mal Formel 1 Autos, die langsamer waren, ein paar Jahrzehnte früher. Also muss man auch ganz klar so sagen. Ähnlich hast du schon gesagt, ne, mit DRS. Es ist ein 3,4 Liter V6 Motor mit ca. 620 PS. Und die Sicherheitssysteme sind tatsächlich fast genau identisch wie bei der Formel 1. Also die fahren auch mit dem Halo rum und alles drum und dran. Ist natürlich bei solchen Maschinen dann auch umso wichtiger, denn bei den Geschwindigkeiten ist es natürlich da absolut essentiell, dass die Dinge auch wirklich so sicher wie möglich sind. Gewicht ist auch ganz interessant, 795 Kilogramm inklusive Fahrer. Auch da würden ja manche sich am liebsten auch die Formel-1-Autos aus früheren Zeiten zurückwünschen, die noch etwas leichter waren. Die Formel-2-Autos, ich habe die genauen Abmessungen nicht hier, aber da kannst du sicherlich mal so einen 90er Formel-1-Wagen daneben stellen, der wird wahrscheinlich auch nicht viel größer sein. Nee. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen kleiner sogar. Mhm. Also, aber so viel schon mal zu den Wagen. Wir schauen uns mal an, wie schaut denn so ein Wochenende in der F2 überhaupt aus? Was ist das Format, Qualifikation, Practice, was gibt es denn da alles, Dave?
Es ist grundsätzlich relativ ähnlich wie in der Formel 1, muss man sagen. Es gibt auch Freitag, Samstag, Sonntag natürlich, ja. Findet übrigens auch ausschließlich im Rahmen der Formel 1 statt. Auch die Formel 2 ist natürlich eine von der vier sanktionierte Rennserie mit allen Vor- und Nachteilen. Und ja, ist der letzte Schritt vor der Formel 1 auf dem vorgezeichneten Pfad, über den wir auch schon in der letzten Folge gesprochen haben, wo es um die F1 Academy ging. Aber kommen wir zum Wochenendformat. Am Freitag gibt es ein freies Training. Das dauert 45 Minuten, bisschen kürzer als in der Formel 1. Und am Freitag findet auch das Qualifying statt. Das dauert nur 30 Minuten in der Formel 2. Weniger Zeit, um gute Zeiten hinzulegen, sage ich mal. Am Samstag gibt es dann ein Sprintrennen. Das heißt tatsächlich auch Sprintrennen in der Formel 2. Das wird ausgetragen über entweder 120 Kilometer oder 45 Minuten. Je nachdem, welche Marke zuerst erreicht wird. Bei Regenrennen geht es wahrscheinlich eher um die Zeit. Wenn es trocken ist und alles glatt geht, dann werden wahrscheinlich die 120 Kilometer zuerst erreicht. Und dann gibt es am Sonntag ein Feature Race. Das ist so der Grand Prix der Formel 2. Ist im Prinzip identisch wie das Sprintrennen, nur ein bisschen länger. Da sind die Marken, die es zu erreichen gilt, entweder 170 Kilometer oder 60 Minuten Rennzeit. Was auch immer da wieder zuerst erreicht wird. Im Feature Race, und zwar nur da, gibt es einen verpflichtenden Boxenstopp. Auch in der Formel 2 müssen die Piloten zwei unterschiedliche Reifenmischungen im Rennen verwenden. Und wenn ich richtig liege, sind die Reifen sogar mittlerweile identisch wie in der Formel 1. Ich weiß, dass die Formel 2 vor einigen Jahren Vorreiter war, was die 18 Zoll großen Felgen angeht. Die sind da schon ein paar Jahre vor der Formel 1 damit rumgefahren. Einfach um Daten zu sammeln für Pirelli und um da Erfahrungen zu sammeln. In, nicht ganz so grellem Scheinwerferlicht wie in der Formel 1. Ich meine aber, das sind mittlerweile die gleichen Reifen, was natürlich den Fahrern auch helfen würde, sich da schon ein bisschen drauf einzustellen. Das sind im Großen und Ganzen die Regeln. Wie werden denn die Startaufstellungen bestimmt und welche Punkte gibt es denn, Sebastian? Erzähl mal.
Ja, also, du hast ja gerade schon mal gut durch das Wochenende geführt. Das Freitags-Qualifying, das ist sozusagen ausschlaggebend für das Sonntags-Feature-Rennen. Also da wird die Startaufstellung für das Sonntagsrennen bestimmt. Und im Sprintrennen am Samstag? Genau, da geht es ein bisschen anders zu. Da ist es nämlich so, dass die Top 10 qualifizierten Fahrer aus dem Freitags-Qualifying dann einmal sozusagen verkehrt rum aufgestellt werden und das ist dann sozusagen das Starting Grid für das Sprintrennen am Samstag. Also die ersten
Paul 10. Sitter startet von 10, ne?
10, genau. Und dann einfach umgekehrt. Also was ist denn bisher passiert? Also bisher sind drei Wochenenden in der Saison 2024 gelaufen, 11 weitere stehen an, also insgesamt 14 Rennwochenenden und tatsächlich ist es jetzt dann schon beim nächsten Formel 1 Rennwochenende in Imola soweit, dass es zum vierten Rennwochenende kommt. Dann könnt ihr also auch wieder Formel 2 schauen oder erstmals Formel 2 schauen, wenn ihr jetzt Lust darauf bekommen haben solltet. Und tatsächlich ist es auch so, dass auch die Teams der F2 teilweise von ihren Pendants aus der Formel 1 unterstützt werden und haben auch sehr oft ähnliche Lackierungen. Grundsätzlich muss man aber sagen, sind die Formel 2 Teams tatsächlich unabhängig und haben dann auch öfters eine sehr lange Tradition. Also zum Beispiel, wir haben es ja in der letzten Episode zur F1 Academy schon angesprochen, Namen, die man jetzt aus der Formel 1 nicht kennt, aber zum Beispiel Prema, Art, Campos oder Hightech sind so Namen, die da schon klangvoll sind sozusagen im F2-Kontext. Und insgesamt sind es 11 Teams mit je 2 Piloten, also bei der Formel Bei der F1 Academy hatten wir gesagt, es sind 3 Pilotinnen und 5 Teams. Hier ist es sozusagen das klassische Format, 11 Teams mit 2 Piloten. Das war in der Formel 1 auch oftmals und lange so, dass es 11 Teams waren. Vielleicht wird es ja auch in den nächsten Jahren endlich wieder klappen. Stichwort Andretti. Heben wir uns vielleicht für eine weitere Episode noch auf. So, jetzt aber, was natürlich am spannendsten ist, aus meiner Sicht, ist, was sind denn das eigentlich für Fahrer, die da fahren? Wer heißt wie und vor allem, wie sind die einzuschätzen? Dave, du bist da der Experte, du bist da sehr nah dran. Schlau es doch mal auf. Schlau es doch mal
auf.
Sehr
nah dran wäre jetzt übertrieben. Ich habe mich auf jeden Fall mal schlau gemacht und es ist überhaupt der Aufhänger dieser ganzen Episode, weil diese Saison 2024 ist wirklich hart umkämpft. Wir haben ja Talente aus aller Welt, wie du schon gesagt hast, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen im Motorsport, in ihrer Karriere, und die werden sich in diesen neuen Autos on top richtig dreckig geben oder tun das schon. Einige Namen haben wir auch schon mal gehört, die tauchen im Formel 1 Dunstkreis bereits jetzt auf. Diesen habt ihr noch nie gehört. Ritomo Miyata ist ein Japaner, 24 Jahre alt, startet für Rodin Motorsport. Das ist eins dieser typischen Nachwuchsteams, ja, auch schon mit langer Tradition behaftet. Dieser Kollege hat eine super, super ungewöhnliche Karriere hinter sich bisher im Vergleich zu seinen Kollegen in der Formel 2, und ich bin deshalb super gespannt, wie er sich schlagen wird. In der Regel, ja, durchlaufen die Piloten ja meistens diese typische Karriere. Die fahren irgendwo Go-Kart in Europa, werden da Europameister oder vielleicht sogar Weltmeister, fahren dann in irgendeiner Formel der Regional Serie oder Formel 4, wenn es da eine gibt. In Italien und in Deutschland gibt es zum Beispiel eine Formel 4 Serie. Dann steigen sie auf in die Formel 3, in die Formel 2 und dann in die Formel 1. Das ist so der Standardweg. Ritomo Miyata hält nichts davon. Der war bisher hauptsächlich in seiner japanischen Heimat unterwegs und hat dort 2020 die Super Formula Lights gewonnen. Das ist die, das Pendant zur Formel 2 in Japan sozusagen. Die Super Formula ist sozusagen die Formel 1 in Japan, das ist die höchste Kategorie, und die Super Formula Lights ist eine Kategorie drunter, also die Formel 2. Die hat er in Japan, wie gesagt, 2020 schon gewonnen. Und startete dann in der Superformula und in der GT-Serie gleichzeitig. Die GT-Serie in Japan ist auch super kompetitiv. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie die DTM bei uns. Gibt aber zwei Klassen dort, die GT300, die sind ein bisschen langsamer, und die GT500. Das sind richtig krasse Tourenwagen. Also wie DTM auf Steroiden, wirklich, ich sag's euch. Wer von euch Gran Turismo zockt, der weiß, wovon ich rede. Dann gibt's oder gab's in der Vergangenheit auch öfter mal diese Unterscheidung. Ja, und der Kollege Ritomo Miyata hat einfach im letzten Jahr beide Kategorien gewonnen. Es also ist grundsätzlich so, dass die Superformula und die GT-Klassen an abwechselnden Wochenenden stattfinden. Also es gibt viele Piloten, die in beiden Serien antreten, und er hat im letzten Jahr beide für sich entscheiden können. Das ist auf jeden Fall ein krasser Erfolg, wirklich, das muss man wirklich hinkriegen, sich auf total unterschiedliche Autos von Wochenende zu Wochenende einstellen und da wirklich fleißig Punkte sammeln. Ich erwarte Großes von ihm, bin ganz gespannt, wie er sich dann, in der internationalen Serie schlagen wird. Ja. Es ist ja doch sehr europäisch, die Formel 2, auch wenn sie überall in der Welt stattfindet. Mal gucken.
Randnotiz übrigens. Erstmal Verbesserung aus der letzten Folge. Ich hatte die Rodin Motorsport genannt. Die heißt natürlich Rodin Motorsport. Sie hatten in der F1 Academy tatsächlich einen Wagen, der Alpine-Lackierung hat. Deswegen ist mir da wahrscheinlich mein Französisch ausgerutscht. Aber was wirklich jetzt interessant ist, Rodin Motorsport hat vielen, also über 200 F1-Fahrern tatsächlich schon den Weg in die Formel 1 geebnet. Und das sind wirklich kraftvolle Namen dabei. Zum Beispiel Sebastian Vettel, Nico Rosberg oder auch Carlos Sainz. Also, da ist der gute Japaner in bester Gesellschaft, glaube ich, oder hoffentlich bald in bester Gesellschaft, wenn er den Sprung schaffen sollte. Also tatsächlich hochinteressant.
Das wäre richtig cool. Er wird übrigens von Toyota unterstützt. Das ist auch so ein japanisches Ding. Hinter jedem verheißungsvollen Kandidaten steht grundsätzlich ein riesiger Konzern. Wir kennen das aus der Formel 1. Yuki Tsunoda und auch Ayumu Iwasa, der für Red Bull irgendwie an den Start geht oder getestet hat schon. Die werden beide von Honda gebackt sozusagen. Ritomo Miyata hier ist ja so ein Toyota-Protégé, sagt man. Mal gucken, wie es dann für ihn weitergeht. Ja, Toyota ist ja momentan nicht in der Formel 1 vertreten. Sehr wohl aber in der WEC, in der Langstreckenmeisterschaft. Vielleicht geht es für den Japaner auch dorthin. Mal gucken. Aber es fahren ja noch einige mehr mit. Brasilien. Erzähl du mal. Magst du?
Gabriel Bortoleto. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der ist ja 19 Jahre, also bedeutend jünger als Ritomo Miata, der ist 24. Der ist tatsächlich der amtierende F3-Champion und ist da sehr positiv aufgefallen durch eine unglaubliche Konstanz, die er an den Tag gelegt hat. Und das muss man auch erstmal sagen, an der Stelle, die für junge Nachwuchspiloten eher ungewöhnlich ist. Ja. Nachwuchs und Konstanz, also das sind ja eigentlich meistens Fahrer, die gerade eben versuchen, auf ein konstantes Level zu kommen. Und das ist halt mit viel Talent erstmal noch nicht getan, sondern auch mit viel Blut, Schweiß und Tränen. Aber Gabriel Bortoleto mit 19 Jahren.
Und einem kühlen Kopf,
den scheint er zu haben. Und jetzt darf er natürlich auch zeigen, was er in der Formel 2 vielleicht erreichen kann. Was ihn so ein bisschen ausbremsen könnte, ist vielleicht sein Team. Invicta Racing ist jetzt nicht der größte Name im Motorsport, auch in der Formel 2 nicht. Und die könnten vielleicht ein bisschen Probleme haben mit ihrem Auto, so diese neue Fahrzeuggeneration so gut zu verstehen, wie das vielleicht bei anderen Teams möglich ist, die da bessere Ressourcen haben. Also momentan ist er auch nur 12, da hat 15 Punkte gesammelt. Mal schauen, wie es in Imola läuft. Vielleicht hat er ja so ein bisschen extra Motivation auf den Spuren von Ayrton Senna, der auch viele spektakuläre Rennen in Italien abgeliefert. Nicht zuletzt in Imola. Ich klammer jetzt mal bewusst das schwarze Wochenende aus, wo er dann ja sein letztes Rennen hatte. Also ich habe jetzt bewusst wirklich die legendären Rennen gemeint. Die positiv
auch
legendären.
Auch da gab es in Imola einige von Senna.
Ja.
Ganz
wir springen
auf
zu
den, ja,
Spanien.
Wollte gerade die Überleitung machen. Auf den Spuren von Fernando Alonso ist unser nächster Kandidat nämlich. Josep Maria Marti oder auch Pepe genannt. Der Kollege war letztes Jahr schon in der Formel 2 unterwegs und zwar sehr, sehr stark. Hatte im letzten Saisondrittel oder in der letzten Hälfte, vielleicht kann man schon sagen, sehr viel Pech und Defekte. Sonst wäre er da vielleicht schon um die Meisterschaft gefahren. Sein großer Trumpf ist aber natürlich tatsächlich die Unterstützung von Fernando Alonso, wie gesagt, beziehungsweise die Managementfirma, die Fernando Alonso da am Start hat. Die kümmert sich um die Geschicke des jungen Piloten, der ist auch erst 19, der Kollege. Startet passenderweise auch für das Campus-Team, das ist auch eine spanische Traditionsmannschaft. Die hatten auch mal Ambitionen, in die Formel 1 zu kommen, 2009, 2010. Hat nicht ganz geklappt, aber in der Formel 2 sind sie auf jeden Fall eine Bank und ein Fundament. Mal sehen, wie Fernando Alonso dem jungen Piloten da helfen kann. Wir sehen das eigentlich ganz gut in der Formel 1 gerade. Oscar Piastri zum Beispiel, der wird ja von Mark Webber unterstützt im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe für junge Piloten, wenn es da einen erfahrenen alten Fuchs gibt, der ihnen sagen kann, wie das da in der Formel 1 alles läuft. Da geht es gar nicht so um die Fahrerthemen. Da geht es gar nicht darum, irgendwie hier musst du bremsen, da musst du einlenken, so musst du das Auto abstimmen. Ich glaube, der Formel 1-Zirkus ist so, so groß und hat so viele Fallstricke. Da muss man als junger Pilot erstmal wirklich darauf geeicht werden, wie man sich da zu verhalten hat. Und das könnte dem guten Pepe Marti helfen, dass er da mit Fernando Alonso den nachweislich erfahrensten Formel 1-Piloten als seinen Meister hat.
Lehrmeister sozusagen.
Lehrmeister.
Ja. So. Ein etwas exotischeres Land ist sozusagen der Vertreter ist Paul Aaron oder Paul Aaron. Ich glaube Paul Aaron wahrscheinlich eher. Der ist Estländer. Este. Also ihr wisst, was ich meine. Er kommt aus Estland. Er kommt aus Estland. Also der hat tatsächlich auch schon eine sehr konsistente Karriere hingelegt, ist konstant vorne dabei, Dritter in der F3-Saison 2023, Dritter in der Formel Regional Meisterschaft 2022, also zwei Jahre schon gut dabei und auch dieses Jahr. Also aktuell ist er tatsächlich auf Platz 2 der Meisterschaft. Mal schauen, was er in Imola leistet. Das ist auf jeden Fall jemand, den man im Auge behalten soll. Und wir springen gar nicht mal so weit rüber zu nach Norwegen, da gibt es einen gewissen Dennis Hauger.
Dennis Hauger, ist auch ein verheißungsvoller Pilot. Der ist, mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren in die Formel 2 gekommen. Er war 2021 Formel-3-Meister, ziemlich überlegen, hat da alles weggerockt, was es wegzurocken gab. Kam dann in die Formel 2 und hat sich jetzt 2 Jahre lang schon sehr schwer getan. Also es gab viel Licht, viel Schatten, großen Erfolgen und guten Drives wirklich gegenüberstehen. Dann oft irgendwelche ja, Leichtsinnsfehler, Unfälle, hier und da ein bisschen Pech. Also er wird den Vorschusslorbeeren bisher nicht gerecht, aber der Kollege hat eine riesige Fanbase da. Frage ich mich tatsächlich, wo das herkommt. Ja, Norwegen ist ja jetzt nicht das motorsportverrückteste Land, aber überall, wo die Formel 2 gastiert, verkauft sich Merch von Dennis Hauger tatsächlich in rauen Mengen, wie ich mir habe sagen lassen. Und tatsächlich laufen da wohl an den Strecken auch oft mehr Leute mit Dennis Hauger Merch rum als von diversen Formel 1 Piloten. Also populär ist er, jetzt muss er auch noch den Durchbruch schaffen in der Formel 2. Könnte er aber schaffen, mal gucken. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ein Norweger in der Formel 1 hatten wir, glaube ich, noch nie. Das wäre doch eine coole Geschichte. Wen wir aber schon in der Formel 1
schon,
hatten,
das ist unser nächster Kandidat. Ja, Oliver Baermann. Oliver Baermann. Ja, auch 19 Jahre, wie die meisten, die sind wirklich auch schon zum großen Teil unter 20, die ganzen Kameraden. Oliver Baermann kommt aus Großbritannien und wir kennen ihn alle. Der hat in Saudi-Arabien den damals von einer Blinddarmoperation noch nicht ganz genesenen Carlos Sainz ersetzt. Der hätte sich da gewünscht zu racen, konnte es nicht und Oliver Baermann ist eingesprungen, hat es wirklich top gemacht, fehlerfrei gefahren, hat Punkte geholt. Ja, es ist ein Ferrari, ja, es ist eines der schnellsten Autos, aber es ist das erste Rennen von Oliver Baermann gewesen und das ist unglaublich gewesen. Also wir haben ihn da auch hoch bewertet in unseren Fahrerbewertungen. Und letztes Jahr hat Baermann dann auch schon in Mexiko und in Abu Dhabi für Haas getestet und er hat da auch schon einen sehr guten Eindruck gemacht und ein Cockpit bei Haas scheint nächstes Jahr tatsächlich relativ wahrscheinlich zu sein für Oliver Baermann, aber was vielleicht auch noch reinspielt und es nicht ganz so sicher macht, ist, dass er momentan in der F2-Meisterschaft gerade mal 2 Punkte hat und auf dem vorletzten Platz liegt. Das liegt aber nicht nur an ihm, sondern auch an seinem Team Prema Racing. Die haben noch ein bisschen Probleme mit der aktuellen Fahrzeuggeneration. Das, denke ich mal, wird auch bei der Saison, die ja deutlich länger ist als beispielsweise bei der F1 Academy, bestimmt aber auch jetzt noch genug Zeit geben, um da aufzuholen. Und gerade eben ja in Imola könnte da schon ein Aufwärtstrend zu sehen sein. Und ein Aufwärtstrend braucht unser anderer der zwei Superprominenten, und zwar Adrielkimi Antonelli, der Italiener. Der freut sich ja bestimmt besonders auf Imola.
Der freut sich bestimmt besonders auf Imola. Der ist unweit der Strecke aufgewachsen, groß geworden. Auch er startet übrigens für Prema Racing und auch er tut sich ein bisschen schwer, leidet da so ein bisschen drunter, dass mit Prema Racing das eigentlich renommierteste Formel 1, Gottes Willen, Formel 2 Team, sich da noch ein bisschen schwer tut mit dem neuen Dallara-Chassis. Ich bin aber sicher, die werden da noch genug Potenzial aus dem Ding rauskitzeln können im Laufe der Saison und dann werden auch sowohl Antonelli als auch Oliver Baermann da noch strahlen können. Zu Adrielkimi Antonelli brauchen wir eigentlich gar nicht viel zu sagen. Er ist erst 17 Jahre alt, das muss man sich vielleicht mal vergegenwärtigen. Er kommt direkt aus der Formel 4. Er hat 2 Formel 4 Serien parallel bestritten letztes Jahr und beide gewonnen. Auch das ist einfach mal krank, ja. Finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so krank wie unser japanischer Freund vorne. Der hat nämlich 2 komplett unterschiedliche Serien gewonnen letztes Jahr. Aber gut, Formel 4 Autos, so ähnlich sie sich sein mögen, man muss das trotzdem alles erst hinkriegen.
Schafft auch nicht jeder. Ja.
Und Antonelli ist erst 17, das darf man halt einfach nicht vergessen.
Unglaublich.
Also, großes Talent, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mercedes hat sich seine Dienste schon früh gesichert. Ferrari wird sich in den Hintern beißen. Warum auch immer ein italienischer Pilot es nicht schafft, von Ferrari irgendwie gescoutet zu werden rechtzeitig. Da hat Toto Wolff auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet, dass er ihm dieses vermeintliche Jahrhunderttalent vor der Nase weggeschnappt hat. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Der Kollege hat definitiv eine lange Formel-1-Karriere vor sich, da sind wir uns alle sicher. Es ist auch gar nicht die Frage, ob, sondern eher, wann er in die Formel 1 kommt, denke ich. Es wird ja schon alles Mögliche gemunkelt und gemutmaßt aktuell. Fakt ist, er hat bereits 2-mal Formel-1-Autos von Mercedes getestet in den letzten Wochen. Einmal am Red Bull Ring ausgerechnet in Österreich und kürzlich eben in Imola auf seiner Haus- und Hofstrecke. Da hat er den W13 pilotiert. Beide Male hat man keine Zeiten irgendwie an die Öffentlichkeit durchsickern lassen, aber Informationen sind trotzdem natürlich durchgedrungen. Er hat sich wohl sehr gut geschlagen. No surprise here. Aber Toto Wolff tritt ein bisschen auf die Bremse. Das darf man nicht vernachlässigen. Auch wenn es da Gerüchte gibt, ob er vielleicht schon ab Imola fährt oder spätestens irgendwie ab der Sommerpause. Sobald er dann auch wirklich 18 Jahre alt ist und laut vier Regularien dann auch in der Formel 1 antreten dürfte. Müssen wir abwarten. Toto Wolffs Standpunkt und der managt ihn ja, ist aktuell so: Der Kollege soll sich auf die Formel 2-Saison konzentrieren, er soll sich entwickeln, er soll gut und hart arbeiten und alles andere kommt dann schon von alleine. Naja, vage Aussage natürlich, ne? Hat alles und nichts gesagt damit. Mal gucken, was kommt, aber Antonelli und Behrmann, denke ich, werden wir vermutlich nächstes Jahr im Grid sehen in der Formel 1. Unabhängig davon, wie sie abschneiden, glaube ich, in der Formel 2. Die zwei Talente sind wirklich so groß, davon kann man ausgehen, dass wir die in der Formel 1 sehen. Aber abschließend, bevor wir jetzt einen Deckel auf die Folge machen, haben wir noch drei Piloten, die man auf jeden Fall auch auf dem Radar haben sollte. Ja. Und einer davon, den sollte man unbedingt auf dem Radar haben, denn der führt die Meisterschaft im Moment an.
Ja, Zane Maloney, und der kommt tatsächlich aus einem nicht unbedingt für den Rennsport bekannten Land, und zwar aus Barbados. Ja, also Rihanna kommt da, glaube ich, auch her. Jetzt eben auch ein weiterer potenzieller Star, der aus Barbados kommt, mit Zane Maloney. Der ist 21 Jahre alt und den hatten, wenig verwunderlich, wahrscheinlich auch aus dem Grund nicht so viele auf der Rechnung. Aber der führt die, wie gesagt, Gesamtwertung gerade schon an und konnte auch beim ersten Rennen direkt in Bahrain das Feature Race für sich entscheiden. Und in Australien ist er auch auf dem Podium gelandet. Und noch darüber hinaus ist er Teil der Sauber Academy. Und ja, das ist ja auch so ein Pfad in die Formel 1, den auch schon einige gewählt haben und sehr erfolgreich dann auch gewählt haben. Ja, das so viel zu Zane Maloney, dem aktuell Führenden. Dann haben wir hier noch Zach O'Sullivan. Der war Zweiter in der F3. Und hatte tatsächlich, und das ist auch ganz bemerkenswert, mehr Siege als der dann später Meister gewordene Gabriel Bortoleto. Aber der war halt nicht so konsistent wie der Herr Bortoleto. Wobei, Herr kann man wahrscheinlich noch nicht sagen. Wobei, inzwischen sind sie volljährig, also von daher passt es dann auch wieder. Ja. Also es ist schon echt verrückt. Also er ist Williams Academy Driver und ist ein vielversprechendes Talent mit sehr guten Verbindungen in EF1. Und bevor wir jetzt zum letzten kommen, muss ich auch nochmal wirklich sagen, also wenn Dave und ich Kart fahren in Nürnberg auf unsere Lieblingsstrecke sozusagen, dann gibt es da zwei Kameraden und eine davon ist, glaube ich, jetzt gerade 16, 17. Die fahren alles in Grund und Boden. Sind super stark, werden die wahrscheinlich nie auf das Level kommen, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass es Leute gibt, die in dem Alter kurz davor sind, in die Formel 1 aufzusteigen, wie eben halt so ein Andrea Kimi Antonelli, der Max Verstappen hat es ja sogar geschafft, die F2 zu überspringen damals und ist dann mit 17, damals war das regeltechnisch noch möglich, in die Formel 1 aufgestiegen, also es sind Dimensionen, da kann man wirklich nur größten Respekt zollen.
Also wenn wir Kart fahren, erinnert mich das noch an zwei andere Sachen, nämlich an eine unheilvolle Verbindung aus der WEC, nämlich Multiclass Racing, gepaart mit einer Einheitsserie. Denn die Karts sind nämlich alle gleich. Die Multiclass kommt daher, dass wir einfach schlecht sind, und zwar klassenschlechter als die meisten anderen.
Aber gut. Wobei, fairerweise muss man sagen, also als die Topfahrer sind wir schlechter, aber wir sind wahrscheinlich obere 20% mit Augen zu.
Überzeugt euch doch selber einfach mal. Fordert uns gerne mal raus auf einer Kartbahn eurer Wahl, dann bieten Sebastian und ich uns hier gerne als fahrende Schikanen an. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Einen haben wir noch. Einmal Honorable Mention sozusagen. Ja. Der Teamkollege von Zach O'Sullivan, Victor Martin, der ist nämlich tatsächlich Franzose. Da hättest du deinen Franzosen raushängen lassen können, Sebastian. Ja. Sowohl Zach O'Sullivan als auch Victor Martin starten für die Art-Mannschaft, also Art Grand Prix. Die kennt man. Da ist nämlich ein gewisser Fred Vasseur mal Teamchef gewesen, sehr erfolgreich. Ein gewisser Lewis Hamilton ist da auch in der GP2 damals noch gefahren. So hieß die Serie ja vorher. Also die Mannschaft ist auf jeden Fall tipptopp und Victor Martin hätte letztes Jahr auch schon eine ein Wörtchen mitreden können um die Meisterschaft in der Formel 2. Er ist letztes Jahr schon dort gefahren, wie gesagt. Er hatte gute Highlights, er war von vorn mit dabei, hatte einige starke Rennen. Hier und da aber wieder Schwankungen, wie sie für junge Fahrer eigentlich üblich sind. Klar. Wir haben es ja gesagt.
Klar.
Gabriel Bortoleto ist da wirklich eine ja, strahlende Ausnahme, dass er wirklich so konstant und berechnend gefahren ist. Nun ist Victor Martin gar nicht mal so jung, der ist schon 23. Sollte man meinen, dass der da vielleicht schon ein bisschen, ja, eine bessere Balance hat und konstanter seine Leistung bringt. Vielleicht gelingt ihm das ja dieses Jahr. Er ist als Franzose ja natürlich auch mit der Alpine-Mannschaft verbunden. So natürlich ist es nicht, aber bietet sich in dem Fall einfach an.
Ja. Ja,
das französische Nationalteam hat Victor Martin natürlich auch unter seine Fittiche genommen und unterstützt die Karriere des Franzosen. Vielleicht sehen wir auch ihn in der Formel 1 mal, wenn er mal seinen Stuff zusammenkriegt und in der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden kann.
Gut, hier packen wir unseren Stuff jetzt mal zusammen, denn das war eigentlich auch schon alles, was wir sagen wollten zur F2-Saison 2024. Auch da nochmal zum Abschluss die Frage, schaut ihr euch die F2 an? Findet ihr sie spannender als die Formel 1? Gründe haben wir jetzt genannt, warum man das sehen könnte. Und wenn ja, was sind eure Favoriten und was glaubt ihr, wer wird am Ende die Formel 2-Meisterschaft gewinnen und wer wird nächstes Jahr oder vielleicht Jahre danach in der Formel 1 zu sehen sein? In dem Sinne würde ich sagen, mach einen Deckel drauf, Dave, und wir sehen euch beim nächsten Mal.
Du hast sehr geschickt umgangen, dass wir jetzt keine Prediction machen müssen, aber ich bin dir super dankbar dafür, denn ich hätte keine Ahnung, wen ich als Titelfavoriten hier auswählen müsste. Es sind zu viele zu starke Fahrer und die Meisterschaft ist unvorhersehbar. Deswegen keine Prediction von uns. Wenn ihr Favoriten habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare auf Instagram, wo auch immer. Ihr wisst Bescheid. Lasst uns einen Deckel drauf machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.